So viel zu großen Koalitionen und vernünftig zu sein und dann diese Koalition zu bilden. Und ich weiß jetzt schon, was jetzt wieder kommen wird. Ja, aber was ist denn die Alternative? Ja, die Alternative ist, nicht so eine Politik zu machen. Die Alternative ist, wirklich mal Regeln aufzustellen, sich selbst zu hinterfragen, Analysen zu machen, warum diese Demokratie so kippt, warum sie so demontiert wird und mal wirklich Politik für die Menschen zu machen. Dann von mir aus auch in diesem Bündnis. Aber doch nicht, wir machen dieses Bündnis, Hauptsache wir haben wieder Machtposten und es ist egal, ob dann am Ende eine AfD 30%, 40%, 50% hat. Hauptsache wir haben nochmal alles mitgenommen. Das ist nämlich nicht vernünftig, das ist genau das Gegenteil.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, seid gegrüßt. Nummer 74 unserer Osterfolge. Während in der Politik alle statt Eier das Geld suchen oder den Koalitionsvertrag durchsuchen nach ihren Themen, suchen wir nach der Demokratie. Nochmal geht es also um den Bundestag, die neue Regierung und den Koalitionsvertrag. Es geht vor allen Dingen um Verantwortung und Resonanz.
Zum Start will ich nochmal ein Thema aus der letzten Folge aufgreifen, die du aufgenommen hast, nämlich die fehlende Wahlkreisarbeit. Eher kommen Leute mit Direktmandaten nicht in den Bundestag, als die, die auf der Liste der Partei weiter oben stehen. Jetzt gibt es auch seit längerem eine neue Studie, nämlich die Leipziger Autoritarismus-Studie. Und die beschreibt unter anderem die weiter steigende Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. In der Überschrift, oder wenn man nur die Überschrift liest, wird dann häufig auch verkürzt auf, ja, den Leuten sei die Demokratie eben nicht mehr so wichtig. Ich zitiere aber mal den letzten, viel interessanteren Satz in dem Artikel vom Deutschlandfunk, nämlich: Ebenso werden faire Jobs und Mitbestimmung am Arbeitsplatz als Faktoren genannt, die die Menschen wieder für die Demokratie zurückgewinnen können. Auch in der politischen Kommunikation sehen die Forschenden Handlungsbedarf. Die Menschen müssten wieder das Gefühl bekommen, mit ihren Anliegen gehört zu werden, und politische Probleme sollten klar benannt und nicht durch populistische Rhetorik verdeckt werden.
Genau, die letzten Sätze sind, glaube ich, entscheidend, denn es geht überhaupt nicht darum, das zeigen ja auch viele Ergebnisse, dass es eine Demokratiemüdigkeit gibt. Ja, das schlägt natürlich irgendwann um, die Unzufriedenheit, die man mit der Politik hat. Also wenn, dann ist es die Unzufriedenheit mit der Politik, aber eben nicht mit der Demokratie. Aber wie sie im Augenblick funktioniert, da gibt es eine höhere Unzufriedenheit. Meistens kann man aber nicht genau sagen, woran es liegt. Auch das ist ja immer ein Thema, was wir hier stark aufgreifen. Und natürlich glaube ich, dass da viel zurückgewonnen werden kann. Gerade eben nicht nur das, was genannt ist. Die Kommunikation spielt natürlich eine große Rolle. Die Wertschätzung spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle. Erst recht in den Zeiten, wo sie ja insgesamt zurückgeht. Und wenn dann keine Wertschätzung von der Politik, von der Demokratie ausgeht, also von denen, die die Demokratie bestimmen, und es keine Resonanz gibt zwischen denen, die die Politik machen, und der Bevölkerung, dann ist das natürlich klar, dass die Unzufriedenheit wächst. Und deswegen, genau, muss man Probleme benennen und dann diskutieren. Und die Bevölkerung muss das Gefühl haben, dass sie da sich beteiligen kann und nicht nur alle 4 Jahre mal irgendeine Stimme abgibt. Und wir kommen ja nochmal dazu, zu dem vor allen Dingen dann vielleicht eine Stimme abgibt für das, was jemand verspricht. Und das wird schon ein Tag nach der Wahl, zählt das alles schon nicht mehr. Das heißt, die Unzufriedenheit ist gezüchtet von denen, die Politik seit Jahren bestimmen. Das vielleicht nochmal dazu. Ja, und dann haben wir natürlich die Rhetorik, die Propaganda, die Mythen, all diese, ja, dieses Vokabular, was sich entwickelt hat im politischen Geschehen und auch in der medialen Öffentlichkeit, das versucht ja nur zu verdecken, was eigentlich schiefläuft, weil ja diese offenen Probleme selten benannt werden oder nur, weil man sie zu seinen Zwecken instrumentalisieren will, dann wird sozusagen ein Problem ganz lange ausgewalzt und völlig übertrieben ausgewalzt und damit aber auch der Blick von den eigentlichen Problemen abgelenkt. Auch das erleben wir natürlich immer wieder. Und da muss man sich natürlich ja nicht am Ende nicht wundern, wenn die Menschen die Parteien wählen, die komplett gegen das Establishment wettern und die einfache Lösung versprechen. Weil das ist natürlich immer, gerade in Zeiten von Angst und auch vielleicht auch Angst vor der Zukunft, nimmt man natürlich gerne die einfachen Versprechen. Das ist leider immer wieder der Fall. Es fehlen also praktisch Debatten, die wirklichen Debatten, die Analysen und eine klare Resonanz. Das heißt also, Resonanz besagt ja, dass es eben nicht nur ja einen Sender und einen Empfänger gibt, also die Politik sendet und da kommt der Empfang an, sondern dass dazwischen ein Austausch stattfindet, eine Diskussion stattfindet. Und jetzt ist es eher eine Beschallung. Und natürlich kommt dann irgendwann auch nur eine Beschallung zurück. Dann hat die Bevölkerung auch keine Lust oder ein Großteil der Bevölkerung auch keine Lust mehr, irgendwas zu sagen oder demokratische Instrumente, die es noch gibt, zu benutzen, weil sie ja wissen, da gibt es keinen wirklichen Austausch. Und das ist fatal, weil die, die daran interessiert sind, die was verändern wollen, die unzufrieden sind und so weiter, naja, da gibt es dann häufig eine Flucht ins Private, also komplett sich abzuschotten von Demokratie. Manche sind total überfordert, es gibt Depressionen. Gerade bei jungen Menschen ist das ziemlich aufsteigend, genau diese Krankheitsbilder. Die haben natürlich nicht nur damit zu tun, aber ist auch relativ klar. Und das ist in der Demokratie absolut nicht zuträglich. Es fehlt also vor allen Dingen an Glaubwürdigkeit und an den Konzepten. Und um das wieder zu gewinnen, also wenn die Parteien das wollen, da sprechen natürlich nicht nur die Regierungsparteien an, sondern alle, die irgendwie Verantwortung tragen, und das sind ja alle, die gewählt sind jetzt im Bundestag, müssen sie bei sich selbst anfangen, müssen sie selbst mal deutlich machen, was sie dazu beigetragen haben, wo die Fehler lagen, auch wenn das schmerzlich ist, aber nur das bringt dann auch Glaubwürdigkeit zurück. Das kann man ganz deutlich sagen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die Regierungsparteien, es geht dann um alle. Und wenn man nicht bei sich selbst anfängt, dann glaubt man denen eigentlich überhaupt nichts mehr.
Ja, deshalb fand ich es auch einen guten Punkt, dass du das angesprochen hast in der letzten Folge. Und ich glaube, da könnte man auch viel häufiger drauf eingehen. Auch in sämtlichen Talkshows wird ja über alles Mögliche geredet, gerade das Thema Glaubwürdigkeit, aber immer ziemlich an der Oberfläche, aber es wird gar nicht irgendwie konkret gemacht, woran es liegt, dass die, die Leute, die Politiker gar nicht mehr adressieren können. In dem Fall nämlich unter anderem daran, dass kaum Wahlkreisarbeit gemacht wird, vor allem nicht, wenn nicht gerade Wahlkampf ist. Und die Leute im Grunde genommen gar nicht erfahren können, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die für ihre Region zum Beispiel speziell wichtig sind. Und dadurch gibt es halt immer eine steigende Entfremdung auch von den Politikern. Und ja, dass das Bedürfnis im Grunde genommen bekannt ist, zeigt dann auch die Rhetorik. Zum Beispiel gibt es ein einigermaßen bekanntes Zitat von Friedrich Merz. Der sagte mal, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland. Es ging natürlich, die meisten haben das so interpretiert, dass er die anspricht, die sich halt eben vor Überfremdung oder Migration fürchten. Also quasi sagen, wir sind hier die Deutschen und wollen nicht so viele Kulturen sozusagen. Aber es ist im Grunde genommen auch eine Metapher für den urbanen Raum allgemein oder die Großstadt Berlin, die Großstadt Hamburg vielleicht, ja, den die Regierungspolitik gegenüber dem ländlichen Raum vielleicht eher bevorzugt. So kommt es den Leuten, die im Land leben, häufig rüber. Und ja, jetzt wird das so großspurig angesprochen. Aber ich frage mich dann, was diese Parteien dann konkret tun oder der Politiker, der das äußert, außerhalb des Wahlkampfes, um eben mit den Bürgern ernsthaft in Kontakt zu treten. Und dann meinen wir jetzt alle nicht irgendwelche großen Firmen, die möglicherweise in der Region ansässig sind und mit, wo man sich vielleicht mit den Firmenchefs trifft, sondern einfach auch die Bürger vor Ort. Und ja, was du in der letzten Folge eben auch angesprochen hast, ist, dass die Abgeordneten dafür auch zusätzlich Geld bekommen, einerseits für die BüromitarbeiterInnen und auch noch sowas auf die Hand, damit sie eben auch mal Veranstaltungen machen können, ja, für die sie zum Beispiel nicht auf Sponsoren angewiesen sind. Also müssen jetzt nicht vor Banken reden, aber anscheinend ist das für viele Abgeordnete nicht attraktiv, denn sie bekommen das Geld so oder so. Und vielleicht wäre es doch richtig, das dann an weitere Bedingungen zu knüpfen, nämlich dass sie vielleicht auch Pflichten haben in dem Bereich.
Ja, genau. Ich will aber nochmal auf dieses schöne Zitat, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gilamus ist Deutschland. Das ist natürlich Quatsch. Kreuzberg und Gilamus sind Deutschland. Dortmunder Nordstadt und Brilon, da wo Merz herkommt, sind Deutschland. Es gehört alles zu Deutschland. Und das ist ja ein Grundprinzip unserer Demokratie und deswegen gibt es diese Wahlkreise und ich möchte da unbedingt dran festhalten und fand das auch falsch, von diesem Wahlkreisprinzip zumindest ein bisschen abzurücken, weil diese Wahlkreise sollen in Deutschland vertreten werden. Natürlich, wenn ich gewählt werde, dann soll ich alle 83 Millionen in Deutschland vertreten. Aber natürlich bringe ich vor allen Dingen die Eigenheiten meines Wahlkreises mit, ob das dann Gilamus oder Kreuzberg ist. Das habe ich dann zu vertreten im Bundestag. Und das ist auch richtig so. Aber deswegen ist natürlich Quatsch, da eine Unterscheidung zu führen. Der ländliche Raum ist wichtig, der urbane ist auch wichtig. Ne? Überall leben Deutschland und alle haben das Recht, vertreten zu werden. Und da sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt. Das ist in unserer Demokratie immer schwieriger, dass diese Menschen zu ihrem Recht kommen und ja, die Bevölkerung sozusagen wirklich die Macht von der Bevölkerung ausgeht. Wir haben hier eine repräsentative Demokratie, das ist schon sehr elitär, das heißt Parteien suchen sich Leute aus, also nicht die Bevölkerung, sondern Parteien suchen sich Leute aus, die sie aufstellen. Da gibt es also schon mal ein großes Aussiebverfahren. Und dann hat die Bevölkerung ja nur noch eine kleinere Auswahl, wen sie also wählt. Und die vertreten einen dann, wählen aber dann wiederum eine Regierung, die hauptsächlich entscheidet. Das habe ich ja schon häufiger beschrieben. Das heißt, es ist noch ein kleinerer Teil und sehr elitär, der dann regiert und die Politik bestimmt. Und ja, dann muss man wieder 4 Jahre warten. Und das darf nicht sein. Es muss wenigstens ein Austausch stattfinden. Ich bin ja dafür, dass es natürlich auch direkte Demokratie Einflüsse und Möglichkeiten gibt. Vor allen Dingen plädiere ich ja sehr stark für die Gesellschaftsräte. Aber was eben auch wichtig ist, den Wahlkreis zu vertreten, vor Ort zu sein, da, wo man herkommt. Da muss man ansprechbar sein. Da muss man Veranstaltungen durchführen. Dort muss man ein Wahlkreisbüro haben. Dort muss man mit den Menschen im Gespräch sein. Und wie du richtig sagst, nicht nur mit den dort großen ansässigen Unternehmen, das auch, aber eben auch mit dem, ja, weiß ich nicht, der Straßenbahnfahrerin, dem Krankenpfleger und so weiter und alle, die wollen. Und das muss transparent gelöst werden und das ist es eben nicht. Also hier geht es viel um Transparenz, das kann man natürlich auch online und so weiter viel deutlich machen, aber zu der Transparenz gehört auch, dass ich ein Abgeordneter zum Anfassen bin. Und da hat sich rapide was verändert in den letzten 20 Jahren. Als ich anfing im Bundestag, da war das, also hier gerade als Dortmunder Abgeordneter, da war es so üblich, dass ich zu jedem Festchen, Jubilarehrung für sonst irgendwas eingeladen worden bin. Da konnte ich nicht immer und überall hingehen, das ist klar. Aber natürlich war für mich eine Wahlkreiswoche es Pflicht, nicht nur dann auf einer Parteiveranstaltung zu sein oder vielleicht beim Unternehmen, sondern da auch unterwegs zu sein. Ja, ich weiß, dass das manchmal nervig ist, aber das gehört eben zu dieser Arbeit dazu und es ist auch wichtig. Und das geht verschütt. Das machen noch einige, aber es ist ziemlich deutlich, dass das weniger machen und weniger Zeit. Ich hatte das ja schon angedeutet beim letzten Mal. Es gibt immer mehr Abgeordnete, die sind nur noch in Berlin. Die wohnen da, die haben vielleicht noch einen Zweitwohnsitz, aber der ist dann eher im Wahlkreis, der Zweitwohnsitz. Und manchmal ist auch das Hotel, da fährt man dann 1-2 Mal im Monat hin für zwei, drei wichtige Veranstaltungen, meistens Parteiveranstaltungen, und dann ist man da wieder weg. Und das darf es nicht sein, das muss andersrum sein. Ich weiß natürlich den Grund, warum das so ist. In Berlin spielt die Musik, und das heißt, wenn man da mitspielen will und da an Macht zulegen möchte, da Karriere machen möchte, dann muss man sehr viel in Berlin sein. Wenn man den Wahlkreis betreut, hat man da natürlich einen Nachteil. Aber es gehört zum Job dazu. Dafür hat man ja auch eine Chance, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Und deswegen muss man den, finde ich, auch vertreten. Ja, also da, wie gesagt, es geht um Transparenz, es geht um Regeln. Und du hast diese Ausstattung angesprochen. Also die sollen ja eine Unabhängigkeit schaffen. Da sind die Diäten, die ständig steigen. Da ist dann eine Pauschale, eine steuerfreie Pauschale, von der wir dann eben genau reden, die dafür da ist, dass man ein Wahlkreisbüro hat. Für Mitarbeiter gibt es ja sowieso noch das Geld. Auch, dass man Materialien hat, auch, dass man eine Veranstaltung durchführen kann und so weiter. Und das sehe ich bei den Abgeordneten. Wir haben das letzte Mal genannt, also bei Jens Spahn. Jetzt haben wir uns das mal angeguckt bei Friedrich Merz. Der weist gar nicht auf seiner Homepage, gar nicht mehr auf seinen Wahlkreis hin. Also, da steht nichts vom schönen Meschede, Brilon, Hochsauerlandkreis. Also, wahrscheinlich bin ich da häufiger, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mal wandern gehe, als der Kollege Merz. Ne, das mag jetzt noch im Wahlkampf und vorher nochmal anders gewesen sein, aber schätzungsweise ist er da nicht mehr. Gut, jetzt kann man sagen, der wird Kanzler und hat andere Dinge zu tun. Aber es ist sein Job, weil er direkt gewählt wird, dass er diesen Wahlkreis vertritt. Jetzt könnte ich böse sagen, ich habe nämlich mal nachgeguckt. Gut, der hat nur 4% Erststimmen über Zweitstimmen gehabt. Das ist natürlich für einen Kanzlerkandidat beschämend. Also ich habe ungefähr 7-8% Erststimme über Zweitstimme gehabt. Also scheint sich schon bemerkbar zu machen, dass er nicht besonders viel im Wahlkreis ist. Aber es geht hier nicht um Merz, es geht hier um die Politik insgesamt. Und da nochmal, es ist wichtig, diese Resonanzräume zu schaffen. Es ist wichtig, diese Diskussionen zu führen vor Ort. Und da müssten wir, wenn das nicht freiwillig gemacht wird, wenn das nicht mehr zum Jobprofil gehört, müsste das verbindlich gemacht werden und muss das reingeschrieben werden und muss davon auch die Zahlung der Pauschale abhängig gemacht werden. Das kann ja nicht anders sein.
Ja, du hast ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass du ja auch schon häufig deinen Wahlkreis direkt gewonnen hast, insgesamt 5-mal. Und das war ja noch für die SPD. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, was das eigentlich bedeutet, vor Ort Politik zu machen. Und wie gut konntest du überhaupt die Themen dann auch in Berlin unterbringen? Du hast ja gerade auch schon gesagt, in Berlin spielt die Musik. Und dann aber gleichzeitig auch den Leuten vermitteln, wofür wiederum die Partei steht. Weil das kommt mir auch häufig so vor, als hätten Politiker auch teilweise ein bisschen Angst vor den eigenen Wählern oder auch Nichtwählern, weil sie eben auch wissen, dass da vieles irgendwie im Argen liegt.
Ja, das kann ich auch verstehen, ne? Also ich habe da auch jetzt nicht nur freundliche Gespräche geführt, ne? Also ich bin da auch attackiert worden, es gab viel Kritik. Aber ich sag mal, solange die Leute noch kommen und Kritik haben, kann man mit denen noch sprechen und ist das halt noch nicht verloren. Und das gehört eben zum Job dazu. Und da kann man sich nicht verkrümeln, aber das ist genau so eine Taktik, ne? Also, weil in Berlin ist das ein Moloch oder eine Käseglocke. Da kann man immer sagen, dafür bin ich nicht zuständig, ne? Ich bin ja im Ausschuss XY und das Thema, dafür bin ich nicht zuständig, da gehen sie doch zu dem und den. In der Regierung versteckt man sich dann immer hinter dem Koalitionspartner. Nee, wir haben das ganz anders gewollt, aber der Koalitionspartner. Das heißt, aber eigentlich schottet man sich komplett ab. Jeden Tag gibt es da irgendeine Demonstration vorm Bundestag oder in der Nähe. Jeden Tag kommt eine Petition rein. Es interessiert in Berlin unter der Kuppel keinen einzigen oder sagen wir mal 95% der Politiker interessiert das alles nicht. Und das ist ein Problem schon mal an sich. Aber darum geht es ja heute nicht. Es geht dann um die einzige Chance, um Politiker heranzutreten, ist dann wirklich im Wahlkreis. Dort haben sie eigentlich die Pflicht und dort habe ich auch immer noch das Gefühl, dass sie zumindest aufmerksamer sind, wenn sie denn da sind. Das heißt, dort kann man mit ihnen sprechen und wenn sie keine Sprechstunde haben, dann muss man die einfordern, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber wie sieht denn die Arbeit da aus? Ja, das liegt natürlich an jedem selbst und natürlich verschlingt die Parteiarbeit eine Menge Zeit. Also als ich anfing, um das mal so ein Beispiel zu nennen, allerdings ist das natürlich ein hoher Anteil, hatte ich 43 Ortsvereine in meinem Gebiet. 6 Stadtbezirke, 43 Ortsvereine, ein Unterbezirk. Also so waren die Gliederungen in der SPD oder so sind die Gliederungen in der SPD, aber es sind natürlich bei weitem nicht mehr 43 Ortsvereine. Und die wollten natürlich, dass ich komme. Und die wollten, dass ich da spreche, dass ich mit denen diskutiere, dass ich auf ihre Feste komme und so weiter. Da war natürlich schon mal viel Zeit weg, auch wenn ich das nicht immer alles befriedigen konnte, weil ich ja auch noch anderes machen wollte. Ich bin dann auch dahin gegangen, wo man mich nicht eingeladen hat. Das sieht dann keiner, da ist auch keine Presse, da gibt es auch kein Foto. Aber das zählt eigentlich, weil ich doch wissen muss, was in meinem Wahlkreis los ist. Und ich darf nicht nur im Wahlkampf dann mal, das ist immer so beliebt, ne? Im Wahlkampf geht man dann mal schön zur Suppenküche oder zur Tafel, schürt sich dann eine Schürze um und macht ein Foto und dann ist man nach 10 Minuten wieder weg. Und dann hat man gesagt, oh, ich habe mich so toll engagiert. Oder man macht irgendwelche Fotos mit Kindern oder Tieren. Das kommt immer sehr gut an. Nee, man muss im Wahlkreis eigentlich genau dahin gehen, wo man nicht eingeladen wird. Da, wo die Menschen sind. Und es ist auch gut, sich sonst im Wahlkreis aufzuhalten. Ich wurde da immer geerdet. Ich gehe dann, habe da meine Freunde getroffen. Ich bin in Kneipen gegangen. Klar bin ich dann auch angesprochen worden. Aber das gehört eben dazu. Dann lernt man eben genau den normalen Menschen, der hier lebt, kennen. Und das ist wichtig, um sich zu erden und nicht völlig abgehoben zu sein. Und wenn das immer weniger machen, dann ist das ein Problem. Ja, man muss natürlich dann auch mal seiner Partei sagen, hey, ihr kennt mich doch auf den Parteiveranstaltungen, also lasst mich lieber und irgendwie Jubilarehrung und sonst was, alles nett, aber lasst mich doch lieber dahin gehen, wo die Menschen sind, weil die kommen immer weniger zur Politik, also muss man da direkt hingehen. Und ich halte das für wichtige Wahlkreisarbeit. Aber genau diese Betreuung findet nicht mehr so stark statt. Ich will aber auch nicht allen zu nahe treten. Ich weiß, dass es immer noch Abgeordnete gibt, die das sehr ernst nehmen. Und nicht nur von denen, die den Wahlkreis auch gewonnen haben, sondern teilweise auch von den kleinen Parteien, die das dann doch durchaus anders machen und die auch Veranstaltungen machen, offene Veranstaltungen, wo alle hingehen können. Das, glaube ich, ist extrem wichtig. Aber nochmal, das stirbt ein bisschen aus. Aber wenn man den Job ernst meint, dann macht man 50-50 Job. Dann hat man eigentlich zwei Jobs. Das eine ist der in Berlin. Und das andere ist der im Wahlkreis. Und natürlich nimmt man die Themen dann mit. Man nimmt aber nicht nur die Themen, man nimmt die Stimmung mit. Man nimmt das mit, was gesprochen wird vor Ort. Aber ich sag mal eins, wenn in 10 Wahlkreisen Abgeordnete angesprochen worden sind auf ein Thema, was Menschen besonders betrifft, und man meldet sich in der Fraktion, in der Fraktionssitzung, die eng bemessen ist. Aber da melden sich dann mehrere Abgeordnete zu einem Thema, weil sie darauf angesprochen worden sind im Wahlkreis und vielleicht nicht nur einmal. Dann kann sich auch immer noch was bewegen. Dann merkt auch in die Fraktion und dann merken auch die, die nicht in ihren Wahlkreisen sind, oh, da ist irgendwas am Köcheln, das ist irgendwie wichtig. Und dann, ich will nicht sagen, dann handeln die Politiker auch, aber dann gibt es zumindest eine Aufmerksamkeit. Und das halte ich für zentral, dass das auch weiter gemacht wird. Und da sehe ich gerade, ja, keinen Abgrund, aber doch ein Gefälle, dass das immer weniger eine Rolle spielt. Und mit der Änderung des Wahlrechts hat man da auch ein bisschen drauf hingearbeitet.
Ja, eine Analogie, die mir da auch immer so ein bisschen einfällt, ist, ich sage mal so, am Arbeitsplatz, man wird ja auch eingestellt, weil man in einem bestimmten Bereich vielleicht auch ein Domänenwissen hat. Also ich weiß ja, ich arbeite vielleicht in der IT, habe aber von dem Thema, mit dem sich die Firma im Allgemeinen beschäftigt, Ahnung und dann werde ich wahrscheinlich bevorzugt. Und so stelle ich mir das ja bei einem Politiker vor, der muss ja jetzt nicht von jedem Thema die maximale Ahnung haben. Aber wenn jeder seinen Wahlkreis so vertreten würde, dass er sagt, ich weiß, was hier los ist, dann wäre ja Deutschland möglicherweise insgesamt ganz gut repräsentiert. Aber ja, das setzt eben, wie du sagst, eine intensive Wahlkreisbetreuung natürlich voraus.
Ja, genau. Das da vielleicht nochmal einzuhaken. Es ist nämlich lustig. Ich hatte mich heute ein Gespräch mit jemandem hier in Dortmund und manchmal werde ich dann noch angesprochen auf die Zeit, auch als Abgeordneter. Und da war auch genau das Thema. Natürlich kann man gar nicht von allem Ahnung haben in Berlin. Das geht nicht. Ne? Da werden jede Woche so viele Beschlüsse gefasst. Selbst wenn man die alle gelesen hätte, dann hätte man nichts anderes mehr zu tun. Das heißt, natürlich arbeitet man sich da in ein Teamgebiet ein und ist dann da vielleicht Experte. Und selbst das ist schon schwierig und selbst das machen nicht alle, weil sie viel Zeit mit Lobbyisten verbringen, weil sie viel Zeit mit Parteitaktik verbringen und so weiter und dann wenig Zeit für inhaltliche Arbeit bleibt. Aber das müsste natürlich sein. Also Berlin ist solche Arbeit. Aber im Wahlkreis ist es eben genau die andere Arbeit. Deswegen spreche ich von zwei Jobs. Ja, dann ist man eher der Generalist, da ist man der Abgeordnete, da ist man nicht der Sprecher für Wirtschaft oder der Sprecher für Umwelt oder sonst was, sondern im Wahlkreis, da ist man der Bundestagsabgeordnete. Und der hat sich gefälligst auch das anzuhören, die Sorgen, die Interessen, die Themen, die die Menschen umtreibt. Natürlich muss man da Grenzen ziehen. Weil das kamen natürlich auch viele, die dann über die Schule nebenan sprechen wollten oder also über Themen, die nicht Bundesthemen sind, sondern dann Stadtthemen oder Landesthemen und so. Das muss man natürlich immer so ein bisschen auseinanderklamüsern. Aber auch da kann man dann weiterhelfen und sagen, okay, da ist mein Kollege so und so für zuständig. Am besten gleich mit Adresse und wann der Bürgersprechstunde hat. Deswegen sind diese Bürgersprechstunden auch so wichtig und diese Anlaufstellen. Genau, das habe ich gerade noch vergessen. Bitte guckt in eure Wahlkreise, wer die Abgeordneten sind und guckt, ob sie Wahlkreisbüros haben. Und wenn nicht, dann fragt sie in Berlin, dort haben sie nämlich eine Adresse, wo denn ihre Wahlkreisbüros sind und wo ihre Bürgersprechstunden sind. Ihr habt ein Recht darauf, diese Abgeordneten vor Ort zu nerven, zu sprechen und eure Themen dort darzulegen und auch mit Gruppen sie einzuladen und so weiter. Und zwar eben ohne Salär, ne? Also die muss man nicht dafür bezahlen, dass sie da einen Vortrag halten. Dafür werden sie gut genug bezahlt. Macht das bitte.
Und nun zum zweiten Thema, nämlich der möglichen Koalition bzw. dem Koalitionsvertrag. Der trägt ja den Titel Verantwortung für Deutschland, also großer Titel. Und unter dem Motto wurde uns ja schon geraten, zum Beispiel taktisch zu wählen. Unter dem Motto sollen jetzt auch die SPD-Mitglieder ihre Parteispitze doch bitte nochmal öffentlich bestätigen. Also ich habe da heute eine interessante Presseschau vom Deutschlandfunk gehört, die uns alle dazu ermahnt, jetzt vernünftig und verantwortungsvoll zu bleiben. Und ja, die Frage ist nur, wie verantwortungsvoll sind denn die Maßnahmen oder vor allem auch die Nichtmaßnahmen, die uns hier präsentiert werden. Und darauf wollen wir jetzt eingehen und auch hier schon gleich anfangen mit dem Thema Transparenz, was wir gerade schon hatten.
Ja, vielleicht noch ein Wort über diese Verantwortung. Das ist immer das gleiche Spiel mit der großen Koalition. Ist es ja nicht mehr. Das kenne ich ja aus mehreren. Ich habe ja bis auf die erste große Koalition alle dann bekämpft. Als ich da noch für die SPD unterwegs war. Und da wurde immer von dieser Verantwortung geredet. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, naja, mit dem Blick auf Österreich, dort gab es nämlich ständige große Koalitionen und dann gab es eine FPÖ von rechts außen, die sehr stark geworden ist, dass, wenn wir das mit den großen Koalitionen immer so machen und die Unterschiede verschwimmen, dann es in Deutschland auch eine große, auch eine rechtsextreme Partei irgendwann gäbe im Bundestag. Da wurde ich total verlacht. Jetzt ist diese Partei nicht nur im Bundestag, sondern in den Umfragen mittlerweile stärkste Partei. So viel zu großen Koalitionen und vernünftig zu sein und dann diese Koalition zu bilden. Und ich weiß jetzt schon, was jetzt wieder kommen wird. Da kommen jetzt wieder die Zuschriften. Ja, aber was ist denn die Alternative? Ja, die Alternative ist nicht so eine Politik zu machen. Die Alternative ist wirklich mal Regeln aufzustellen, sich selbst zu hinterfragen, Analysen zu machen, warum diese Demokratie so kippt, warum sie so demontiert wird und mal wirklich Politik für die Menschen zu machen. Dann von mir aus auch in diesem Bündnis. Aber doch nicht, wir machen dieses Bündnis, Hauptsache wir haben wieder Machtposten und es ist egal, ob dann am Ende eine AfD 30%, 40%, 50% hat. Hauptsache wir haben nochmal alles mitgenommen. Das ist nämlich nicht vernünftig, das ist genau das Gegenteil. Und da kriege ich einen riesen Hals, wenn ich dann immer noch höre, wir müssen vernünftig sein und wir müssen jetzt Verantwortung tragen und dass die Medien das auch noch so kolportieren. Das funktioniert nämlich nicht. Das haben wir doch jetzt 20 Jahre so gemacht. Wo hat es uns denn hingeführt? Sorry für diesen Ausbruch. Aber das musste jetzt mal sein, weil ich das auch gehört habe und ich krieg echt so einen Hals, wenn ich da von Verantwortung wieder lese und das hören muss. Ja, Transparenz, das wäre eine Verantwortung, die wir vielleicht mal auflegen könnten. Da haben wir nämlich nicht viel von. Das Lobbyregister, ja, das hat ein bisschen Transparenz geschafft bei den Lobbys. Das ist aber immer noch nicht am Endpunkt. Da müsste immer noch ein bisschen mehr gemacht werden. Außerdem, bedeutet natürlich Transparenz nicht, dass Lobbyismus sich erledigt hat oder gerechter zugeht, sondern man kann nur die Dimensionen erkennen und die sind erschreckend. Aus dem Lobbyregister konnte man zum Beispiel erkennen, dass die Finanzlobby da besonders stark ist und dass die alleine 2000 Mitarbeiter einsetzt, um sozusagen die Politik zu beeinflussen. 2000, das ist mehr als dreimal so viel, wie es Bundestagsabgeordnete gibt, die also alleine aus der Finanzlobby Lobbyarbeit machen. Ich glaube, alle NGOs und Initiativen und Verbände, von denen ja jetzt immer so viel geredet wird, toll, dass die jetzt mal überprüft werden und die vielleicht keine Subventionen mehr kriegen, haben nicht so viele Leute zusammen, um Lobbyarbeit zu machen. Wir bräuchten aber viel mehr Transparenz. Also bei jedem Abgeordneten müsste viel mehr Transparenz sein. Es müsste, wie gesagt, diesen Kodex geben, von dem ich schon lange rede. Jeder Abgeordnete müsste auf seiner Homepage nicht nur veröffentlichen, wann er Wahlkreissprechstunden hat, das natürlich auch, sondern auch, welche Lobbytermine er denn wahrnimmt, welche Nebenverdienste er hat. All das müsste seine Homepage preisgeben. Habe ich bei Kollegen Spahn und Merz auch nichts gefunden, wird man aber auch bei Klingbeil und Co. nichts finden. Auch bei den Gesetzen müsste mehr Transparenz herrschen. Es müsste da die Fußnote sein, wer hat da mitgeredet, wer hat welche Passage eingebracht. Und vor allen Dingen, danach bewerte ich Gesetze immer, wem nutzt das Gesetz? Wer profitiert davon, auch im Zuge von Geld und Einfluss und so weiter? Auch das müsste sozusagen transparent aufgelistet werden. Und natürlich da erst recht, weil ich das Geld schon angewendet habe, wo fließt bestimmtes Geld hin, wo fließen Subventionen hin, warum sind die Subventionen noch nötig und so weiter. All das, glaube ich, müsste viel transparenter gemacht werden. Manche Sachen kann man finden, sind aber sehr schwierig zu finden. Und Gott sei Dank gibt es dann ein paar Organisationen wie Lobby Control, wie Abgeordnetenwatch, wie Frag den Staat, wie Finanzwende, die das mal ein bisschen zusammenfassen, weil ansonsten wird da keiner drauf gucken. Die ganzen Journalisten haben da gar keine Zeit zu. Obwohl ich schon sagen muss, die Medien hätten da natürlich auch eine Aufgabe, das viel stärker aufzubereiten und sich dann nicht nur auf Lobby Control und so weiter zu verlassen. Und aber wenn die dann schon so eine Vorarbeit machen, das dann auch viel stärker zu erwähnen. Ja, das vielleicht mal zu Transparenzarbeit.
Ja, und zum Thema Transparenz, das führt uns nochmal zum Informationsfreiheitsgesetz, was du auch schon mal in der letzten Folge kurz angesprochen hast. Und was ausgerechnet Philipp Amthor für die Union nun wegverhandeln wollte. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Dank dieses Informationsfreiheitsgesetzes konnte Abgeordnetenwatch eine interne Lobbymail damals von Amthor öffentlich machen. Und diese Mail zeigte, wie Amthor für ein umstrittenes US-Startup beim Bundeswirtschaftsministerium lobbyierte. Und später erhielt er dann Aktienoptionen und einen Direktorenposten. Also das war sehr offensichtlich und das war der Beginn der Amthor-Affäre, war aber leider auch schnell vergessen. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Ja, das war irgendwie nach der Sommerpause dann schon vorbei und er war dann einfach wieder da. Naja, wie auch immer, es war ein offensichtlicher Interessenskonflikt, da jetzt genau jemand über ein Gesetz verhandelt, durch das er selbst überführt wurde. Und ja, dank einiger NGOs wie Frag den Staat und der darauffolgenden Berichterstattung steht jetzt aber im Koalitionsvertrag, dass es doch nicht abgeschafft, sondern reformiert werden soll. Nämlich das Informationsfreiheitsgesetz werden wir zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln. Was glaubst du denn, Marco, wie es weiterentwickelt wird?
Ja, vielleicht nur ein Satz zu Amthor. Es ist schon ein Phänomen. Der kommt ganz neu und jung in den Bundestag, lässt sich sofort korrumpieren. Also nutzt gleich Kontakte, die er hat und das Mandat, das er hat, also die Einfluss- und Machtposition, die ihm ja die Bevölkerung geschenkt hat, nutzt die sofort aus zum eigenen Vorteil, also zu seinem privaten Vorteil, den er durch bekommen hat, durch diese Firma, fliegt auf, genau deshalb, und ja, es passiert eigentlich nichts. Und alle sagen, ja, das kann schon mal passieren, ist ja ein junger Abgeordneter. Es passiert sogar das Gegenteil, der wird zum Shootingstar für die Medien. Und selbst bei denen, die sich da manchmal drüber lustig machen, er ist ständig gefragt, er ist ständig da präsent, er wird ständig interviewt. Das ist der absolute Wahnsinn. So wird einer zum Shootingstar, der nichts inhaltlich geleistet hat, außer dass er sich korrumpieren lassen hat. Das ist schon wahnsinnig, wie das bei uns funktioniert. Und das ist genau das, wie ich ja das auch beschreibe im Buch, natürlich auf ganz anderer Ebene, wie du über die Lobbys am Ende an Macht und an Gewicht bekommst in einer Fraktion. Und bei natürlich bei Amthor ist das sozusagen im Schnelldurchgang passiert. Und obwohl er erwischt worden ist, wie er sich korrumpieren lassen hat, hat das nicht seiner Karriere geschadet, sondern im Gegenteil, er hat noch einen Booster durchgekriegt. Wenn Politik so funktioniert, dann sind wir echt mit der Demokratie langsam am Ende, muss man sagen. Zum Informationsfreiheitsgesetz. Also die Lesart ist ja jetzt, also die SPD reklamiert für sich, sie haben das verhindert und sie führen jetzt dazu, dass man zu diesem Transparenzgesetz kommt. Also sie haben verhindert, dass das Informationsfreiheitsgesetz abgeschafft wird. Fragt den Staat, reklamiert das natürlich auch für sich, nach dem Motto, Einsatz und Engagement lohnen sich. Da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Ich gönne denen das, aber bitte nicht die Messe jetzt schon lesen, bevor es vorbei ist, weil ich glaube daran nicht. Und das zeigt eigentlich meine Erfahrung. Es ist immer, also man weiß immer nicht genau, warum das so passiert ist. Es kann ein Versuchsballon gewesen sein. Also nach dem Motto, wir schauen mal, wie der Widerstand ist. Deswegen, natürlich ist es wichtig, Widerstand zu leisten. Wenn er zu hoch ist, dann lässt man das. Es kann auch eine Ablenkung sein. Das kann aber auch ein taktischer Zug gewesen sein. So führt man Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen. Das haben wir ja, das Thema haben wir ja gerade. Denn du bringst einfach eine Sache auf den Tisch, die vorher gar nicht da war und wo klar ist, dass der Koalitionspartner das gar nicht haben will und wo vielleicht sogar auch Leute sich aufregen und eine öffentliche Debatte geführt wird. Dann hast du das auf dem Tisch und bei den Verhandlungen sagst du dann, ah, okay, dann nehmen wir das zurück. Wenn auf der anderen Seite das und das, ihr das und das zurücknehmt oder die Union das und das durchsetzt. So werden Koalitionsverhandlungen geführt. Das heißt, du weißt gar nicht, ob die Union das unbedingt wollte, sondern das kann einfach ein Trick gewesen sein, um der SPD was abzuringen. So, aber jetzt kommt das, was nicht schön daran ist. Oder es ist ein typischer Kompromiss, den man hinterher findet, so wie jetzt. Man sagt nichts Genaueres darüber. Vielleicht sagt man sogar irgendwas, was sich schön anhört. Also wir werden das weiterentwickeln, reformieren und weiterentwickeln. Bei reformieren gehen bei mir immer die Nackenhaare hoch. Das hört sich meistens danach an, dass es am Ende dann doch weg ist oder so reformiert, deformiert worden ist und nicht reformiert worden ist, in dem Sinne, dass man einen Amthor dann eben nicht mehr zur Strecke bringen könnte, also in dem die Transparenz dann am Ende flöten geht. Das heißt, bitte erst abrechnen, wenn es soweit ist. Das heißt, man muss wachsam bleiben und genau das weiter verfolgen. Da ist also noch eine Menge Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Geschichte zu dem Koalitionsvertrag. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber das muss man, glaube ich, immer wieder erwähnen. Es ist eigentlich nicht demokratisch gesetzt und vom Grundgesetz so abgedeckt, so ein Koalitionsvertrag, aus gutem Grund nicht. Normalerweise ist es eine Absichtserklärung, dass man sagt, okay, die und die Parteien arbeiten zusammen, wir wählen den und den zum Kanzler und vielleicht noch die Minister werden aufgelistet und dann macht man das, weil der Bundestag wählt den Kanzler. Der Bundestag hat aber eigentlich die Aufgabe auch, Politik dann zu machen und nicht dann wieder nach Hause zu gehen oder dann nur noch da abzunicken, sondern der Bundestag kontrolliert dann diese Regierung. Aber mit dem Koalitionsvertrag bindet man ja, und den handeln ja Leute aus, die gar nicht legitimiert sind. Manchmal sind das Abgeordnete, aber bestimmt Merz, wer da verhandelt, und Klingbeil. Da handeln also Leute was aus, an die sich dann die Mehrheit des Bundestages, die Regierungsfraktion, halten müssen. Und das bindet die. Und das darf man eigentlich gar nicht machen. Der Bundestag darf nicht gebunden werden. Der Bundestag ist nur sich selbst verantwortlich und seinem Gewissen gegenüber. Und soll ja eigentlich die Bevölkerung repräsentieren. Das kann er dann zum Teil nicht. Also auch da bin ich immer sehr skeptisch, und das ist aber sehr geschickt gemacht bei so einem Koalitionsvertrag. Es gibt also da ein paar Dinge, die schreibt man sehr konkret rein, weil da will man den Bundestag und die Mehrheit der Fraktionen binden, damit die auch dann nicht mehr ausscheren. Und dann gibt es so Sachen, die schreibt man ganz verzerrt rein, und da hält man sich dann irgendwie nicht wirklich dran, oder es kommt hinterher was eher nicht so Gutes raus. Außerdem ist es immer eine Interpretationsmöglichkeit, das haben wir jetzt schon gesehen. Also selbst der Mindestlohn, da hat die SPD dann gesagt, ja, wir haben hier einen Mindestlohn durchgesetzt, dass es da eine Erhöhung gibt. Sagt Merz, nee, das stimmt überhaupt nicht. Es ist weiter die Verhandlungskommission dafür verantwortlich. Und wenn man reinguckt in den Koalitionsvertrag, stimmt leider das, was Merz sagt. Also es wird keine Erhöhung, also es wird wieder so eine minimale Anpassung geben um Passend, aber letztendlich wird sich da nichts tun. Das heißt, da macht man auch manchmal so Sachen rein, die dann dafür zu führen, damit zum Beispiel die SPD dann auch zustimmt, die Basis, und andersrum die CDU zustimmt. Und das sind dann auch teilweise Formelkompromisse. Also das muss man nochmal wissen, wenn man über diesen Koalitionsvertrag spricht, wie sowas auch aufgestellt wird und wie, welche Taktik dahinter steht. Deswegen jetzt irgendwie von Siegen zu reden oder das haben wir verhindert und das haben wir durchgesetzt, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, und du sprichst ja schon auch von Taktik, da vielleicht doch auch die Randnotiz, wenn es immer um die Analyse des Scheiterns der Ampel geht. Da wird ja häufig dann auch, ja, aus meiner Sicht der Fehlschluss gezogen, dass sie am Anfang das nicht stark genug festgezurrt haben, was sie da vorhaben, damit dann auch niemand mehr abweicht über 4 Jahre, sondern als wäre es jetzt daran gescheitert. Also ungefähr jeder, der sich jetzt verabredet, der muss das jetzt bindend für die nächsten 4 Jahre machen, obwohl ja andererseits alle darüber reden, dass wir hier in einer sehr dynamischen Welt leben und wir uns ständig umorientieren sollen. Ja, und vielleicht auch noch dazu Transparenz, Teilhabe. Das war auch eine Ankündigung schon von der letzten Regierung. Zitat, wir wollen durch mehr Transparenz unsere Demokratie stärken. Uns leiten die Prinzipien offenen Regierungshandelns, das vermisst man ja auch häufig, Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit.
Ja, dass ich lachen muss, aber es ist ja eigentlich genau das konterkariert, was du vorher gesagt hast. Wenn das so wäre, also uns leiten die Prinzipien offenen Regierungshandelns, Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit mit dem Bundestag und vielleicht sogar mit der Bevölkerung, Partizipation und so weiter. Ja, genau, dann brauchst du keinen Koalitionsvertrag. Dann guckst du, was steht an, und dann wird genau das diskutiert, und dann sind wir bei einer Demokratie, weil dann gibt es einen Wettbewerb der Ideen, und muss man natürlich irgendwann sich einigen und sagen, okay, die und die hat gewonnen und das lassen wir jetzt abstimmen und gut. Und das wäre eigentlich Demokratie. Das ist anstrengend, ne, wenn man das macht, und natürlich kann man einen Leitfaden entwickeln, der aber wie immer wieder angepasst werden muss von einer Regierung, wo man hin will und wo man zusammenarbeitet. Aber das muss ständig angepasst werden. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, in welcher Welt leben die? Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Das ist hier, passiert hier unglaublich viel. Also jeden Tag passieren gerade jetzt, muss ich jetzt nur die Nachrichten angucken, was gerade in den USA und woanders abläuft. Unglaublich viel, und darauf muss man doch reagieren. Das kann man doch jetzt nicht alles schon festlegen. Das ist totaler Schwachsinn, wer das behauptet. Der hat gar keine Ahnung von Regierungshandeln. Da konnte man gar nicht so viel festlegen. Man hat schon viel zu viel festgelegt, sondern das muss, wenn überhaupt, dann immer wieder angepasst werden. Aber bitte, ja, solche Prinzipien, die man sich gibt, die sollte man vielleicht auch mal einhalten. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man sagt, was man auch tun will. Man kann beim Tun scheitern, aber dieses Rumgelüge, diese Täuschungsaktionen, alleine jetzt von Merz, direkt nach der Wahl das umzuschmeißen, was er bei der Wahl versprochen hat, egal ob das gerechtfertigt, richtig, falsch, sonst was war. Aber er kann das doch nicht komplett danach umschmeißen. Die Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste, was die Politik besitzt. Und natürlich ist das alles jetzt völlig weg. Wer glaubt denn Merz und dieser Regierung noch? Das Schlimme ist, die Medien tun's oder sie tun so, als wenn sie. Also er wird ja als seriöser Partner dargestellt, wenn er jetzt heute wieder was sagt oder wenn Klingbeil irgendwas sagt. Das wird ja weiterhin so getan, als wenn man das glauben sollte. Das ist aber Quatsch. Es ist aber Quatsch. Wer so gelogen hat im Wahlkampf, warum sollte der denn jetzt die Wahrheit sagen? Warum sollte er denn jetzt auf einmal die Wahrheit sagen? Ich würde dem nichts mehr glauben. Und das ist eigentlich das Prinzip. Und diese Glaubwürdigkeit muss er sich doch jetzt erstmal zurückgewinnen. Und auch die anderen. Also ich fand, ich habe jetzt auch Grüne gelesen. Naja, aber er muss dem Merz jetzt mal 200 Tage geben. Das wäre schon so demokratisch richtig. Nein, wer sofort anfängt zu lügen, dem muss man keine 200 Tage geben. Dem glaubt man nichts mehr. Und das Schlimme ist ja, der zersetzt Politik, dass die Glaubwürdigkeit in Politik allgemein. Ich meine, es ist nicht so, dass die Menschen alle jetzt irgendwie alles geglaubt haben, was sozusagen Politiker sagen, aber so dreist und in so einer täuschenden Form. Ja, und man wüsste, er hätte nicht genau gewusst, was jetzt die Haushaltsmittel angeht. Das ist doch Schwachsinn. Der hat genauso einen Einblick in alle Haushaltsmittel wie die Regierung auch. Das heißt, er wusste genau, wie der Staat aufgestellt ist. Und es ist wahnsinnig, dass es da keine mediale Debatte gibt, weil natürlich da wird jeder eingeladen, jeder Politiker, genauso zu lügen. Dann versucht man sich ja zu übertrumpfen am Ende. Das darf nicht aufgehen. Deswegen muss er da immer gestellt werden. Er ist für mich ein Staatsersetzer. Und genauso muss das auch benannt werden. Jeder, der so offensichtlich täuscht und lügt, der muss an den Pranger gestellt werden, weil genau das untergräbt doch alles. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Demokratiedebatte. Ich will jetzt auf die anderen Themen gar nicht mehr eingehen, aber jetzt vielleicht noch auf den Koalitionsvertrag. Es ist ja auch wichtig, was da alles nicht drin steht, weil das ist immer interessant. Man stützt sich immer darauf, was da drin steht. Und wie gesagt, manches sind ja einfach nur so Verlautbarungen. Manches ist dann sehr strikt ausgelegt. Aber letztendlich entscheidet der Bundestag immer wieder. Und darauf sollte man sich konzentrieren und eben auch vielleicht darauf, was eben nicht reingeschrieben worden ist. Und das ist im Demokratiebereich sehr viel. Ich nehme nur mal ein paar Punkte. Parteispenden werden nicht reformiert, werden nicht gedeckelt. Gibt es eine lange Diskussion drüber, kein Wort zu finden. Offenlegung von Lobbytreffen, auch für Abgeordnete, nichts steht dazu. Seitenwechsel, also dass Abgeordnete direkt wechseln zu Lobbyisten und dass das wirklich auch mal sanktioniert wird, richtig sanktioniert wird. Nichts dazu. Lobbygeschenke, wie man damit umgehen soll. Lobbydeals, die ja jetzt gerade mit den vielen Ausgaben ins Militär noch und nöcher geführt werden. Nichts dazu. Gar nichts dazu im Koalitionsvertrag. Das Verbandsklagerecht, das soll eingeschränkt werden. Das haben sie dann doch fixiert. Und wenn man das mal gegenüberstellt, was alles sozusagen nicht gemacht wird, dann zeigt das schon eine Menge. Jetzt ein bisschen knapp, ansonsten hätte ich mal, aber das mache ich dann ein andermal, nochmal, ich habe das ja mal aufgepunkt, einmal meiner neuen Punkte zum neuen Punkteplan für eine kooperative Demokratie ist sozusagen diese Korrekturen. Ein paar davon habe ich jetzt gerade genannt, die da eingeführt werden. In meinem Buch steht das dann natürlich dann nochmal viel ausführlicher, aber das werden wir hier dann auch nochmal nachholen. Also da hätte ich mir nicht nur mehr gewünscht, sondern da hätte viel mehr drinstehen müssen zu diesem ganzen Themenkomplex. Aber da findest du noch nicht mal eine Verlautbarung, dass man da irgendwie ein bisschen mehr machen will. Das heißt, da wissen wir schon ungefähr, wo die Reise hingehen soll.
Ja, und die Liste der Dinge, die es nicht gibt, die kann ich vielleicht noch ganz kurz verlängern. Also auch keine Klimagerechtigkeit. Also einerseits soll die Luftverkehrssteuer gesenkt werden. Es wird aber wieder im Wagen gehalten, wann denn das Klimageld ausgezahlt werden soll. Also genau die, die eben das CO2 nicht ausstoßen, dass sie in irgendeiner Art und Weise, incentiviert werden. Und ja, wenn die dann schon so vage bleiben, ist dann meine zynische Interpretation davon immer wohl erstmal gar nicht. Und ja, dann natürlich der Ausbau von Gaskraftwerken, die Superreichen werden weiterhin nicht für die Finanzierung eines modernen Gemeinwesens in Verantwortung genommen. Ja, und die Koalition plant zudem, das deutsche Lieferkettengesetz abzuschaffen. Ja, da wird ja auch immer das Thema Bürokratieabbau genannt. Und ja, für einen Übergangszeitraum sollen dann Verstöße gar nicht mehr sanktioniert werden. Also das klingt alles gar nicht schön. Wir hatten auch dazu eine Folge letztes Jahr, genauso wie zu dem Thema Klimagerechtigkeit. Da gab es ja mal eine Zusage Deutschlands, dass einkommensschwache Länder mit jährlich mindestens 6 Milliarden Euro bei der Bewältigung der Klimakrise unterstützt werden sollen. Und ja, wenn das jetzt nicht zustande kommt, wäre auch da wieder ein zusätzlicher Rückschritt für die Klimadiplomatie unternommen worden.
Ja, überhaupt für Diplomatie. Also ich meine, da sind wir jetzt dann nicht mehr so weit von den USA entfernt, die ja irgendwie alles streichen in diesen Bereichen. Wenn ich überlege, wie viele Kinder jedes Jahr verhungern, gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es ist in Millionenhöhe. Und wie mit wenig Geld sie gerettet werden können, dann wird mir jeden Tag schlecht. Jeden Tag muss ich daran denken und jeden Tag wird mir schlecht. Und das ist ein Bruchteil von dem, was wir jetzt auf einmal fürs Militär haben und für alle möglichen Dinge haben wir jetzt auf einmal Geld. Aber wir werden eben sehen, und das habe ich auch schon angesprochen, dass wir das wieder nicht haben werden für die, die keine Lobby haben, für die, die verhungern. Die Moral, die holen wir uns dann woanders. Und ja, gerade international werden wir da viele Sachen nicht einhalten, die wir eigentlich mal vorgegeben haben. Nein, wir brauchen jetzt alles für Munition, Rüstung, Waffen, Panzer und so weiter. Das werden wir sehen, das wird ein harter Kampf darum. Und wer dann alles darunter leidet und welche Vereinbarungen nicht eingehalten werden, wie viele Menschen deswegen verhungern müssen, welche Konflikte dadurch erst entstehen, wie viel dann wieder auf Wanderschaft gehen und woanders einwandern, weil sie zu Hause praktisch alle ihre Existenz und so weiter verlieren und die Hilfe international eingestellt wird, dann eben nicht nur von den USA, sondern dann auch von Deutschland und auch andere europäische Länder. Ja, das macht mich wirklich betrübt, dass diese Dimensionen kann man gar nicht überschauen und das tut wirklich weh. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal im Einzelnen auflisten. Und das sind im Gegensatz zu dem, was jetzt an Geld aufgewendet wird, sind das fast schon Peanuts. Das muss ich so sagen, obwohl es da auch in Milliardenhöhe geht. Aber ja, wir sprechen ja mittlerweile von Billionen und Hunderten Milliarden. Krass. Wenn ich noch einmal das Wort höre, dafür haben wir kein Geld, so wie jetzt, und wir streichen das, da explodiere ich jetzt jedes Mal, glaube ich. Ja, die Liste ist noch viel, viel länger, was alles nicht gemacht wird. Also auch Cum-Cum-Verbrechen werden nicht wirklich verfolgt, die sind dann bald verjährt. Und auch da geht es um viele, viele Milliarden. Auch das müssen wir nochmal besprechen. Wir sehen, wir kommen wieder nicht hin. Wir haben uns immer vorgenommen, wir nehmen 45 Minuten auf, ne, Magdalena, und wir schaffen es einfach nicht. Sind auch heute wieder gut drüber. Deswegen würde ich jetzt sagen, oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nee, also ich freue mich, wenn wir vielleicht auch demnächst mal eine Folge über Bürokratie machen und wann sie angeblich notwendig ist und wann dann auf einmal doch nicht. Ja.
Es ist alles relativ, wie wir sehen, ne? Das mit dem Geld, das mit der Bürokratie, das mit dem mit der Moral. Bei einem Land, bei einem Krieg haben wir ganz hohe Moralvorstellungen. Woanders auf der Welt zählt das dann alles wieder nicht mehr. Es ist alles so relativ. Und warum schaffen wir es nicht, das mal zu enttarnen und da viel stärker unser Finger drauf zu legen und wir diskutieren ansonsten immer über die gleichen Sachen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen zumindest eine Spur Salz gestreut und vielleicht mal den Blick ein bisschen auf ein paar andere Dinge gebracht, die sonst leider nicht diskutiert werden. Das hoffen wir sehr. Viel Spaß trotzdem in dieser Osterwoche. Alles Gute, nutzt das Wetter. Bis dann.
Bis dann. Macht's gut.